Heute zu Gast bei Behind the Sea Lennart Schulenburg. Lennart ist CEO von Visi Consult und ist auch noch in zwei Beiräten, der Schauenburg International AG und der Basler AG. Er ist erst 35 Jahre alt, dafür hat er meiner Meinung nach schon einiges erreicht. Visi Consult ist eine Firma, die im Röntgeninspektionslösungsbereich tätig ist. Das bedeutet, es gibt Services, Software und natürlich auch die Maschinenanlagen, die schlussendlich Industrieteile dann per Röntgentechnologie inspizieren. Was das genau bedeutet, welche Geschäftsbereiche es gibt und wie lange die Firma schon am Markt ist mit mittlerweile 250 Mitarbeitern, das alles gibt es gleich in der neuen Folge Behind the Sea. Wir haben natürlich auch wieder sehr viel über Lennart selbst gesprochen, wie er denn dort im Familienunternehmen gestartet ist, dass er vorher noch als professioneller Kitesurfer auf der ganzen Welt unterwegs gewesen ist und diese Learnings, was Marketing und was Sales angeht, aus der Reise dann auch mit in das B2B-Familienunternehmen genommen hat. Das alles hat er uns erzählt. Ich freue mich auf die Aufnahme mit Lennart Schulenburg, CEO von Visi Consult. Los geht's! Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne.
Lennart, willkommen im Podcast.
Danke für die Einladung. Schön, hier zu sein.
Ich freue mich auf unsere Aufzeichnung. Bevor wir uns anschauen, wie du da hingekommen bist, wo du heute bist, und du hast ja ein paar sehr, sehr interessante Rollen gerade inne, stell du dich doch einmal unseren Zuhörenden vor und sag uns, was du heute machst.
Ja, vielleicht ganz kurz und knapp. Mein Name ist Lennart Schulenburg, wohne im schönen Norddeutschland bei Lübeck. 35 Jahre alt, zwei Kinder, verheiratet und bin hauptberuflich Geschäftsführer, CEO eines mittelständischen Technologieunternehmens, der Visi Consult GmbH, und nebenbei noch Aufsichtsrat bei der Basler AG und Verwaltungsratmitglied bei der Schauenburg International.
Nicht schlecht, vor allem nicht schlecht. Du hast es schon dazu gesagt, man hört das ja im Podcast immer nicht, aber du bist erst 35, hast schon zwei Beiratsaufsichtsratsmandate und bist CEO. Sehr spannend, bin ich gespannt, wie sich das alles ergeben hat. Aber sag uns doch erstmal kurz, was macht denn die Visi Consult?
Ja, der Name ist so ein bisschen misleading. Wir sind tatsächlich als ein Beratungsunternehmen für Röntgentechnologie in der industriellen Qualitätssicherung gestartet, deswegen auch der Name Visi Consult. Wir haben quasi das Unsichtbare sichtbar gemacht mittels Röntgentechnologie, um Bauteile wie zum Beispiel Flugzeugbauteile, Turbinenbauteile, Automotive-Gussteile zu prüfen. Über die Zeit haben wir uns aber zum vollständigen Lösungsanbieter entwickelt, der wirklich ganzheitliche Maschinen und die darum bestehenden Software-Ökosysteme liefert. Und in dem Sinne sind wir jetzt ein klassischer, vollintegrierter Mittelständler im Bereich dieser Röntgenqualitätssicherung.
Okay, wenn du sagst Maschinen, dann sind das die Röntgenmaschinen oder die Maschinen, die dann inspizieren, also andere Industrieteile zum Beispiel, oder?
Genau, unsere Maschinen sind zum Beispiel in so einer Automotive-Linie integriert und haben dann Robotikkomponenten, die die Bauteile aus der Linie entnehmen, in die Röntgenanlage, sage ich mal, bringen und dann vollautomatisch durchleuchten und nachher auch die Bilder auswerten und unserem Kunden dann ein Prüfergebnis zur Verfügung stellen, ist dieses Bauteil okay oder nicht okay, sodass die Nutzung dieser Produkte am Ende sicher ist für den Endanwender.
Okay, sehr spannend. Also ich fand es auch super interessant, als ich dich, ich glaube auf LinkedIn oder so, entdeckt habe und dann gesehen habe, was ihr macht, habe mich gleich gefragt, was ist das eigentlich genau? Wenn man jetzt nicht in diesem Industriegewerbe tätig ist und vielleicht sowas in der eigenen Straße hat von euch, hat man irgendwie Kontaktpunkte oder wahrscheinlich hat man dann eher Kontaktpunkte mit den Teilen, die geprüft werden, oder?
Ja, ich bin mir absolut sicher, jeder Hörer dieses Podcasts hat in irgendeiner Form Kontakt zu einem Produkt, wo eine Subkomponente durch eines unserer Systeme geprüft wurde. Aber wenn man jetzt nicht in diesem Qualitätssicherungs-, zerstörungsfreien Werkstoffprüfungsbereich ist, dann kennt man uns einfach nicht. Wir sind da ein klassischer Hidden Champion, wie man das sagt, in unserer Branche extrem bekannt, Weltmarktführer in unserem Bereich, aber außerhalb unserer Branche kennt uns niemand.
Okay. Und sag nochmal kurz, ihr macht also auch Software, sprich, man hat dann auch noch eine, also einfach eine, sag ich mal, eine Software, die man benutzen kann, um zu gucken, was jetzt inspiziert wurde in eurer Maschine, oder?
Genau, das ist Teil dieser Transformation, die wir als Unternehmen auch gerade durchmachen. Wir sind, wie gesagt, gestartet als einen Consulting-Anbieter, als ein Beratungsunternehmen, was quasi andere Unternehmen die Lage versetzt hat, das zu tun. Dann sind wir ein Maschinen- und Anlagenbauer geworden, der diese Maschinensysteme gebaut hat. Und jetzt bauen wir ein gesamtes Software-Ökosystem drumherum, was quasi unseren Kunden als Lösungs-, als komplette Lösung sein Problem adressiert. Und im Endeffekt will der Kunde von uns gar keine Röntgenanlage. Der Kunde möchte ein System, das ihm sagt, ob sein Bauteil gut oder schlecht ist. Und da spielt diese Softwarekomponente eine große Rolle, weswegen das eine tragende Säule unseres nächsten Strategiekapitels ist.
Okay, ja, super interessant. Sag nochmal kurz die Entwicklung von einer Consulting-Firma zu selbstbauend oder produzierendem Gewerbe. Was habt ihr am Anfang gemacht? Also was war so der erste Service, mit dem ihr gestartet seid?
Tatsächlich liegt unser Kern in der Software. Damals, als die Firma gegründet wurde, 1996, gab es eine große Transformation von dem analogen Röntgen. Wir alle kennen das vielleicht noch so vom Arzt früher mit einem Röntgenfilm, der dann ins Licht gehalten wurde, hin zu den digitalen Detektoren. Und dazu brauchte es eine Software, die diese Bildaufnahme durchführt und dann auch die Bildauswertung. Und so ist das Unternehmen quasi gestartet, als diese Keimzelle-Auswerte-Software mit der Vision, Maschinenbauer in die Lage zu versetzen, Röntgenanlagen zu bauen. Das hat allerdings so nicht funktioniert, weil Röntgenanlagen bauen kein triviales Unterfangen ist, viel Regulatorik drumherum, Röntgenstrahlung ist schädlich, das heißt, man muss viele Dinge beachten und am Ende des Tages wollten die Kunden eine All-in-One-Lösung und aus dem Grund ist aus diesem Beratungshaus andere Maschinenbauer in die Lage zu versetzen, Röntgenanlagen zu bauen, ein voll integrierter Maschinen- und Anlagenbauer geworden, der diese Maschinen halt komplett end-to-end fertigt.
Cool. Also sehr interessante Story. Wirst du gleich vielleicht noch ein bisschen mehr dann erzählen, wenn wir in deinen Werdegang reingehen. Kannst du uns kurz noch so ein bisschen die Größenordnung sagen? Also wie viele Mitarbeiter seid ihr gerade roundabout?
Ja, wir sind derzeit so ungefähr 250 Mitarbeiter. Wir haben Standorte in den USA, ein sehr großer Markt für uns. Wir haben Standorte in Brasilien, in China, in Indien. In Europa haben wir Vertriebs- und Servicepersonal. Wir sind so klassischer deutscher Mittelstand, haben wir eine Exportquote von 70-80%. Also die Welt ist unser Markt am Ende des Tages. Wir sind aber auch ein sehr schnell und dynamisch wachsendes Unternehmen. Also allein letztes Jahr haben wir 60 Leute eingestellt. Das Jahr davor haben wir 55 Personen eingestellt. Ich habe gerade irgendwo zwischen 40 und 50 offene Stellen am Markt draußen gerade. Wir wachsen schnell und stürmisch. Das ist auch eine große Herausforderung. Können wir gerne nachher nochmal drauf eingehen. Mhm. Deswegen kann ich auch gar nicht so genau sagen, ob wir jetzt 240, 250, 260 sind. Das ändert sich hier wirklich sehr, sehr schnell.
Mega. In welchen, also Industrien oder so, oder kannst du so ein paar, ich weiß nicht, wenn du keine Kunden sagen kannst, kannst du keine Kunden sagen, aber so ein paar Teile sagen oder so ein paar, also einfach ein paar fertigende Gewerbe sagen, wo ihr tätig seid?
Klar, eine super Heuristik immer ist, was passiert, wenn dieses Teil bricht, failed? Ja? Mhm. Sterben dann Menschen, passiert dann etwas ganz Dramatisches und das ist meistens die Qualifikation dafür, dass unsere Anlagen zum Einsatz kommen. Je anspruchsvoller der Einsatzzweck, desto höher der Bedarf zum Testen. Und da ist dann natürlich besonders Raumfahrt, Luftfahrt, aber auch kritische Strukturbauteile im Automotive-Bereich. Im Energy-Bereich, also Turbinenschaufeln, so einer Gasturbine zum Beispiel, oder Elektronik im Hochspannungstechnik, Batterietechnik. Also überall in diesen Bereichen kommen unsere Produkte zum Einsatz, ganz, ganz breit gefächert.
Cool. Kannst du kurz sagen, wie ihr so von der Struktur aufgestellt seid? Also gibt es Geschäftsbereiche?
Ja, das ist, wir haben in der Tat in der Gruppe drei Geschäftsbereiche. Wir haben den Geschäftsbereich NDT oder zerstörungsfreie Werkstoffprüfung, Non-Destructive Testing. Das ist eben dieser Bereich, von dem ich erzählt habe. Dann haben wir den Bereich Elektronik. Da haben wir besondere, würde ein bisschen zu sehr ins Detail gehen, besondere Systeme, die in der Elektronikfertigung eingesetzt werden. Und den Bereich Batterieinspektion als Business Units. Und dann haben wir noch zwei Tochterunternehmen. Das eine ist unser Inspection Services, wo wir nicht die Anlage unserem Kunden zur Verfügung stellen, sondern die Dienstleistung der Prüfung. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde mal nur so 10 Bauteile prüfen muss, dann lohnt es sich nicht dafür, ein System zu kaufen. Ja. Und dann bieten wir bei uns in der Dienstleistung dem Kunden an, dieses Bauteil für ihn zu analysieren, auszuwerten und ihm eine Empfehlung auszusprechen. Und dann haben wir ein weiteres Tochterunternehmen, was wir 2020 in die Gruppe dazugekauft haben, mit sehr speziellen Computertomographie-Systemen, quasi 3D-Röntgensystemen, die in Hattingen lokalisiert sind und Teil der Gruppe sind mittlerweile.
Okay. Ja, super interessant. Also ich glaube, man hat ein gutes Bild jetzt gekriegt, was ihr macht, was du auch sozusagen als CEO machst. Aber beschreib uns doch trotzdem nochmal, was gehört alles in deine Rolle rein und wie ist das C-Level denn sonst noch so bei Visi Consult? Also wer gehört da alles dazu?
Ja, das ist eine gute Frage. Regelmäßig sitze ich abends mit meiner Frau auf der Couch und frage mich, was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht? Ich denke, jeder im C-Level kann damit sympathisieren. Man ist für sehr viele Dinge verantwortlich, besonders in diesen bewegten Zeiten, wo von heute auf morgen einfach mal 20% Zölle auf Produkte aus Europa erhoben werden. Aber im Grundsätzlichen ist unser Führungsteam so aufgebaut, dass neben mir als CEO mit einer Hauptverantwortlichkeit für Strategie, für wichtige Unternehmenstransformation, für Kommunikation, für die Betreuung von wichtigen Schlüsselkunden und Partnern als Unterstützung unserer Fachabteilung. Wir 4 Leute in unserem Executive Team haben oder unserem C-Level. Wir haben dort unseren CMO, unseren Chief Marketing Officer, einen Sales Officer, also jemand, der für das ganze Thema Produktmanagement, Produktentstehung, Applikation, also Anwendungstechnik, Vertrieb, Innenvertriebsdienst, Auslandsniederlassung verantwortlich ist. Dann haben wir unseren CFO, also klassische Finance-Themen, aber wir haben dort auch alles, was Information Systems betrifft, angeordnet, also ERP-Systeme, Compliance Management ist dort angesiedelt. Dann haben wir unseren COO, unseren Operations Officer, der sich um das ganze Thema Fertigung, Logistik, Lager, alles was so Produkt, also wirklich Zusammenbau des Produktes betrifft, verantwortet. Unseren CTO, der übrigens mein Bruder ist, werden wir vielleicht nachher noch ein bisschen darauf eingehen, dass wir Familienunternehmen sind. Begnadeter Techniker, der sich darum kümmert, dass wir am Zahn der Zeit sind mit unseren Produkten und uns weiterentwickeln, innovativ bleiben. Und dann auch ganz, ganz wichtig für mich persönlich haben wir im C-Level einen Chief People and Culture Officer. Das ist meine Kollegin, die sich um alles, was Kultur und Mitarbeiter und Menschen kümmert, weil als schnell wachsendes Unternehmen ist das unsere wichtigste Ressource und Unternehmenskultur ist das Allerheiligste hier im Unternehmen. Und das ist eine ganz wichtige Person in unserem Führungszirkel.
Sehr cool. Ja, klingt super interessant. Dann lass uns doch gleich den Übergang machen zum Familienunternehmen. Also dein Bruder ist auch im Unternehmen als CTO. Erzähl uns ein bisschen, wie ist das gegründet worden? Wie ist eure Familie dazugekommen oder habt ihr das gegründet? Gib uns da mal Einblicke.
Ja, sehr gute Frage. Also mein Vater hat das Unternehmen gegründet, 1996. Er war damals Entwicklungsleiter des führenden Röntgenunternehmens in Europa und wahrscheinlich weltweit. Die haben quasi genau das gemacht, was wir heute machen, nur damals hauptsächlich basiert auf analogen Filmen, weil es halt einfach die Zeit noch war. Da gab es die Digitaltechnik noch nicht so. Und in diesem Umbruch zum Digitalen haben die so ein bisschen den technologischen Anschluss verloren. Also ein bisschen wie Kodak, ne, das Marktentry der digitalen Kamera verschlafen. Und das hat die ein bisschen aus der Bahn geworfen. Die wurden mehrfach verkauft. Die wurden an Agfa verkauft, dann an GE verkauft. Und irgendwann hat mein Vater gesagt, nee, das reicht mir jetzt, von einem Konzern zum nächsten weiter gereicht zu werden. Er war damals Entwicklungsleiter in diesem Unternehmen und hat dann Visi Consult gegründet und gesagt, ich nehme meine Expertise jetzt und ich enable andere Unternehmen, das auch zu tun, was wir vorher hier vertikal integriert gemacht haben. Und aus dieser Entstehungsgeschichte, sage ich mal, ist aus einer wirklichen Ein-Mann-Firma, die in meinem ehemaligen Kinderzimmer gegründet wurde, Stück für Stück organisch, ohne Fremdkapital und Investoren, dieses Unternehmen geworden.
Wahnsinn. Also sehr coole Geschichte. Wie bist du dann dazu gekommen? Also hattest du, wenn man in LinkedIn guckt, sieht man ja so ein bisschen die Vita, aber erzähl mal aus deiner Sicht, wie war der Einstieg?
Ja, also wenn man in einer Unternehmerfamilie aufwächst, dann redet man über diese Themen am Abendessenstisch. Also ich bin sehr früh mit diesen Themen in Kontakt gekommen. Es hat mir auch sehr geholfen im Verständnis dessen, was wirklich zählt für so ein Unternehmen. Aber meine ersten direkten Berührungspunkte waren schon relativ früh mit 13, 14 nebenbei im Taschengeld aufbessern im Unternehmen, Schaltschränke auseinanderbauen, den Shopfloor zu reinigen. Ja? Also wirklich einfachste Tätigkeiten, die mir heutzutage helfen, Verständnis für unsere Mitarbeitenden zu haben und dessen, was sie tun. Dann habe ich mich sehr früh für Software interessiert. Das heißt, ich habe angefangen, Programmieren zu lernen, habe mit 15 erste kleine Softwareprojekte im Unternehmen bereits mitbegleitet, habe mit 16 unser damaliges CRM-System programmiert. Ja, damals gab es noch kein Salesforce oder HubSpot. Das musste man sich irgendwie noch selber aneignen als Unternehmen. Da habe ich etwas eigenständig programmiert als Proprietäres, was dann auch 3, 4 Jahre, 5 Jahre in der Anwendung war. Und bin so quasi in das Unternehmen reingewachsen. Habe dann in Hamburg Informatik studiert, also bin dieser Sache treu geblieben. Mhm. Habe dann eine tolle Auszeit gehabt, die ich jedem nur empfehlen kann. War 2, 3 Jahre in der Weltgeschichte unterwegs als professioneller Kitesurfer. Ja, also ich habe, meine Arbeit war es quasi, an schönen Orten auf dieser Welt zu sein, Reiseberichte zu schreiben, Fotos für Magazine zu machen. Hatte Sponsoren wie Mercedes und Nivea zum Beispiel und bin dann aber mit in 2015 zurück und dann direkt ins Unternehmen gekommen und dann nicht in der Technik eingestiegen, sondern habe unseren Vertrieb aufgebaut. Also ich habe in diesen 2, 3 Jahren, in denen ich im B2C-Bereich unterwegs war, extrem viel über Marketing, Vertrieb gelernt und das wollte ich in diese B2B-Welt bringen. Weil als ich zurückkomme, mein Vater sagte, hey, liebe Kinder, wie sieht's aus? Wollt ihr irgendwann mal wieder, wollt ihr hier einsteigen? Wollt ihr das machen? Habe ich mir das angeguckt und dachte, oh mein Gott, was passiert hier in dieser B2B-Welt? Was ist das für ein Marketing? Was ist das für ein Vertrieb? Das ist ja wirklich noch letztes Jahrhundert. Und wir haben die Vereinbarung getroffen, wenn wir hier einsteigen als nächste Generation, dann dürfen wir was verändern, was bewegen, uns ausprobieren. Mein Bruder hat das auf der Technikseite gemacht und ich habe es auf der kaufmännischen Seite und vertrieblichen Seite gemacht.
Okay. Super interessante Geschichte. Fangen wir, oder erste Rückfrage zum Kitesurfen, weil das ist ja wirklich so der, sag ich mal, der Dip in was ganz anderes rein. Wahrscheinlich hast du das schon als Kind gemacht und fährt man da Contests? Wie, erklär mal ein bisschen, wie wird man professioneller Kitesurfer?
Ja, das ist eine gute Frage. Wie wird man das? ich hab's schon als Jugendlicher gemacht. Meine Eltern sind beide Wassersportler. Also ich war, Sport ist sehr verbreitet bei uns in der Familie. Das ist ganz, was ganz Wichtiges. Es hat mich immer fasziniert, dieses über die Wellen zu gleiten, zu fliegen übers Wasser, fand ich total spannend. Und es hat mich so fasziniert, dass ich das machen wollte. Ich wollte das den ganzen Tag machen, ich wollte das immer machen. Und da bot sich halt die Möglichkeit an, nach dem Studium über Contests und also Wettbewerbe und Sponsoren das auch eine Zeit lang auszuleben. Mhm. Und das hat mich wahrscheinlich mehr geprägt als mein Studium und viele andere Trainingsprogramme. Ich habe sehr viele Kulturen in kurzer Zeit kennengelernt. Ich habe quasi 2, 3 Jahre nur aus dem Koffer gelebt, zwischen Brasilien, Südafrika, Australien, die Welt bereist, viel mit Sponsoren als meine kleine Ich-AG agiert. Es war quasi ein echter Testing Ground für das, was später auch Unternehmen und Unternehmertum bedeutet. Mhm. Und es ist eine tolle Erfahrung, die ich einfach nur jedem jungen Menschen nahelegen kann, ob es nun Sport ist oder was ganz anderes, aber irgendwie einmal auszubrechen aus diesem allglatten, straighten Lebenslauf.
Total. Wie hast du dann aber irgendwann gesagt, so das reicht mir jetzt? Oder wie kam dann die Entscheidung zu sagen, man geht wieder zurück? Oder war das von vornherein klar, dass du das nur irgendwie 2 Jahre machst? Wie ist das?
Ehrlich gesagt war da gar nichts klar. Also man könnte jetzt sagen, in Retroperspektive, das war der große Masterplan und ich mache das jetzt, den gab es nicht. Das war eine Zeit, in der es auch einfach mir wichtig war, mein eigenes Ding zu machen, 2, 3 Jahre oder auch länger. Ich wusste es damals nicht. Ich wusste auch nicht, was ich danach exakt genau machen werde und wollte. Es hat sich dann aber über die Zeit herausgestellt, dass wenn man sein Hobby zum Beruf macht, zahlt man dafür einen Preis, weil das Hobby ist eben nicht mehr ein Hobby, sondern ist der Beruf und man sitzt dann halt trotzdem den halben Tag am Rechner und schneidet Videos und hat Konversationen mit den Sponsoren, schreibt Artikel und man macht sich ein Stück weit auch durch den harten Druck auf das Training und die Leistung seine Leidenschaft kaputt. Und ich habe gemerkt, dass meine Leidenschaft für das, was mir immer so wichtig war, am Schwinden ist. Ich habe auch gemerkt, dass Extremsport irgendwann einen Zoll fordert, was den Körper angeht. Erste Verletzungen, Bänderrisse, Knochenbrüche, die mit einhergehen mit Extremsport. Und ich habe auch viele Menschen gesehen, die in dieser Fun-Sport-Szene, sag ich mal, hängen geblieben sind und auf keiner guten Trajektorie waren, wo ich sage, nee, das ist keine dauerhafte Lösung. Das ist nicht Endstation hier.
Interessant. Gute, also sehr reflektiert, sage ich mal. Ja, gute Entscheidung, weiß man noch nicht. Manche Leute machen das ja auch ein Leben lang und sind da auch super happy. Aber sehr reflektiert, finde ich interessant. Erzähl mal, als du dann zurückgekommen bist, dann hast du ja gesagt, okay, ich habe mir das angeschaut und diese B2B-Welt, kommerziell ist die so weit weg von der B2C-Welt und von dem, wo du wahrscheinlich auch gerade hergekommen bist, dass du da was reinbringen willst. Erzähl mal so ein bisschen von dem Transfer, was du an neuen Sales- und Marketing-Vermarktungsthemen mitgebracht hast. Was waren das so für Sachen?
Ja, ein großer Baustein war damals Social Media Marketing, besonders Fokus auf LinkedIn. Das war halt so gerade diese Phase, wo LinkedIn heutzutage sagt jeder, ja, okay, what's special? Ich meine, macht jeder. Damals war das nicht so. Also wir waren eines der ersten Unternehmen, was sehr, sehr aktiv auf LinkedIn war, was sehr, sehr viel Content Marketing genutzt hat. Ich kam halt zu der Zeit aus einer Welt, wo wir mit Mercedes Kampagnen mit Jung von Matt gemacht haben, also wirklich auf höchstem Niveau Content generiert haben, Social Media Strategien und Kampagnen gefahren haben. Wenn man aber so ein B2B-Marketer damals vom Hashtags und Reach und Themen erzählt hat, dann wurde man einen leeren Blick angeguckt. Das war wirklich ein Thema, das war, würde ich sagen, damals besonders in unserer Branche revolutionär. Da waren wir plötzlich das einzige Unternehmen, was omnipräsent war und wirklich auf content-technisch auf allen Kanälen vertreten war. Und das war so eine dieser vielen, vielen Veränderungen.
Interessant. Kannst du kurz Einblicke geben, wie sonst der Vertrieb läuft oder lief vorher? Also was habt ihr in Social Media? Ja, aber ihr macht ja wahrscheinlich auch noch ganz normal anderen Vertrieb. Wie ist das?
Ja, Messen zum Beispiel, klassische Industriemessen, Konferenzen. Aber man muss auch sagen, unser Vertrieb war damals verhältnismäßig passiv. Also wir haben darauf gewartet, dass Kunden uns angehen. Wir hatten kein ausdifferenziertes Vertreternetzwerk weltweit. Und das war halt auch so einer meiner, also ich habe einfach gesehen, wir haben zu wenig Reichweite, wir haben zu wenig Brand Perception im Markt. Da muss was passieren. Mhm. Und in dem Zuge habe ich dann als erste Maßnahme unsere Auslandsniederlassung in den USA gegründet, habe sehr viel Zeit dort verbracht, war quasi 6-7 Monate des Jahres nicht zu Hause. Das war ich gewohnt von meiner Zeit davor. So kannte ich es zu leben aus dem Koffer. Mhm. Bin in die USA gegangen, habe unsere Auslandsniederlassung aufgebaut, habe Beziehungen zu unseren Kernkunden aufgebaut, viel Relationship Selling betrieben. Mhm. Und das sind halt alles so Dinge, die kannte man so in unserer konservativen ZFP-Welt vorher nicht.
Okay, verstanden. Sehr cool. Ja, zurück zu dir so ein bisschen. Erzähl mal so, was sind denn aktuell in deiner Rolle deine Top-Challenges? Du hast eins schon genommen, kannst du noch ein bisschen weiter ausführen, das Thema Wachstum.
Ja, Wachstum ist herausfordernd, also aber das ist auch, da habe ich auch noch kein Patentrezept, da haben wir auch wirklich Schmerzen jeden Tag, weil wenn man hier 50, 60 Mitarbeiter im Jahr onboardet, während das Unternehmen zu dieser Zeit damals noch 200 Mitarbeiter hat oder 150, das tut weh. Das merkt man. Also Wissenstransfer, Onboarding, Kultur, sicherstellen, dass die Kultur nicht verwässert, hochgradig herausfordernd. Das ist eine unserer großen Herausforderungen, aber auch die Transformation vom Systemanbieter zum Anlagenbauer, zum kompletten Lösungsanbieter, der eine End-to-End-Lösung anbietet und quasi in Kundenproblemen denkt und nicht im Produkt. Also die Transformation hin von hier ist unser Produktkatalog, schau mal, so können wir das machen oder das sind unsere Lösungen, hin zu einer kundenzentrierten Kommunikation und kundenzentrierten, sage ich mal, Value Proposition, die wir in den Markt bringen. Große Herausforderungen, die Kulturwandel, die Wissensaufbau bedeutet und auch den Wahrnehmungswandel bei den Kunden bedeutet. Das sind so zwei große Themen, mit denen wir gerade uns sehr intensiv beschäftigen.
Okay. Was sind so deine Strategien, Best Practices, um damit umzugehen? Das können erstmal obergeordnete strategische Maßnahmen oder irgendwelche Pillars sein, mit denen du im Unternehmen solche Sachen angehst und dann natürlich auch gerne im zweiten Schritt deine persönlichen täglichen Routinen, die dir helfen sozusagen in der Rolle zu überleben, sag ich mal.
Überleben ist hart, ja. Fangen wir an mit dem Unternehmen. Also was mir persönlich wichtig ist, und da sind wir auch immer noch nicht auf dem Level, wo ich gern sein würde, ist Kommunikation, sowohl nach innen als auch außen. Also den Menschen erzählen, was wir machen, warum wir es machen, die Relevanz einordnen, ihnen deutlich machen, welchen Anteil sie an dieser Transformation haben. Das ist eine aus meiner Sicht ein Kernpunkt dafür, erfolgreich zu sein. Da haben wir viele Maßnahmen gestartet. Wir haben unseren 5-Jahres-Strategieplan erneuert, der jetzt wirklich sehr intensiv kommuniziert wird ins Unternehmen, kaskadiert über die Führungskräfte, runtergebrochen in die einzelnen Bereiche. Sind wir in der Kommunikationskaskade, die derzeit am Laufen ist, aber auch in den Einzelgesprächen mit den Mitarbeitenden wirklich klar machen, warum dieses Unternehmen sich ständig ändert. Weil in so einer schnell wachsenden Organisation, da entstehen neue Abteilungen, die sind nach 3 Monaten wieder weg, sind zusammengeschoben, man fährt Experimente, die dann auch mal scheitern, und das müssen Menschen aushalten können. Und diese Resilienz in die Unternehmung zu bringen, das ist ein großer Fokus, den ich persönlich habe, auch um die Menschen nicht zu verlieren dabei. Und das ist Thema Resilienz ist dann auch wahrscheinlich gleich das richtige Stichwort für mich persönlich. Es ist anstrengend. Es ist nicht nur anstrengend fürs Unternehmen, es ist auch anstrengend für die Führungskräfte. Und was ich über die letzten Jahre gemerkt habe, ist, dass das Thema Resilienz, Selbstreflexion, selbstkritisches oder auch ja, selbstkritisches Selbstbild einfach extrem wichtig ist. Im Endeffekt, seitdem ich habe 2020 die Geschäftsführung übernommen, seitdem sind wir in einer Dauerkrise. Es ging los mit Corona, es geht weiter mit Lieferkettenkrisen, es geht weiter mit der Ukraine-Krise, es geht mit Zöllen weiter. Also es ist ein sehr herausforderndes Umfeld. Und das persönlich ist so etwas, wo ich sehr, sehr darauf achte, wie kann man in diesem Marathon, den man hier läuft, im C-Level, sich selbst nicht verlieren dabei.
Ja, das ist so. Ja, ich meine, jeder hat gerade ähnliche Schwierigkeiten, und es ist immer interessant, wie einzelnen Gäste zu hören, wie sie damit umgehen. Gucken wir jetzt da mal auf die Alltagsebene runter. Gibt es irgendwelche Routinen oder hast du einen sehr, sehr strukturierten Tag, irgendwelche To-Dos, die du jeden Tag machst? Solche Sachen, oder auf wöchentlicher Basis kann es auch sein. Gib uns da mal ein paar Einblicke.
Ja, also fangen wir an mit, was da die Grundlage für alles ist, das Fundament ist, dass man in einem robusten Privatleben unterwegs ist. Das heißt, bei all der Arbeit, bei all dem, was hier jeden Tag passiert und aller Wichtigkeit, ist das Allerwichtigste, dass man seine Familie im Blick behält, dass es den Kindern gut geht, dass die Frau zufrieden ist, dass man in einem stabilen Umfeld ist. Das darf man immer nicht vergessen. Ich finde, gerade bei diesen Business-Themen ist häufig, ne, diese Hustle-Culture und Vollgas. Mhm. Ja, ist alles wichtig, aber das Drumherum, es muss halt auch stimmen, weil ohne die Basis funktioniert nichts. Zu der Basis, es gehört Familie, gehört Gesundheit. Das ist extrem wichtig. Also so ein typischer Tag, ich stehe gerne früh auf, ich stehe gerne um 5.30 Uhr auf. Das ist das Erste, was ich morgens mache, ist circa 20 Minuten Yoga. Und dann gehe ich, würde ich sagen, an 4 Tagen die Woche morgens laufen, so 10, 12 Kilometer. Das ist, wie gesagt, der Sport ist mein Ventil. Und das hilft mir, Klarheit zu bekommen und energetisch in den Tag zu starten. Mhm. Dann gibt es ein bisschen Zeit mit den Kindern morgens, gesundes Frühstück. Und dann beginnt die Arbeit morgens mit dem Joe Fix, mit meinem C-Level-Team, das heißt mit dem Executive-Team. Jeden Morgen haben wir eine halbe Stunde, wo wir uns kurz einmal updaten, was ist gestern Dramatisches, Dringendes, worauf wir uns fokussieren, was sind die Themen für den heutigen Tag, dass wir aligned sind und mit einer Sprache sprechen, das ist mir extrem wichtig. Und von da aus entwickeln sich die Tage dann sehr, sehr unterschiedlich und dynamisch, weil ich meine Rolle interpretiere als Unterstützung für mein Unternehmen. Das heißt, ich habe eine ganz klare Kommunikation an meine Führungskräfte, mein Kalender ist offen. Ihr ja. könnt jederzeit einen Slot mit mir buchen, wenn ihr mich braucht, um mit einem kritischen Lieferanten zu sprechen als Unterstützung, wenn ihr mich braucht für einen Key-Kunden, der uns besucht, für eine Endabnahme, wo es ein bisschen knibbelig wird, wenn ihr mich braucht für ein Strategiethema, weil ihr ein Personalthema habt. Das ist ganz egal, kommt zu mir, blockt diese Zeit, sodass ich diese Zeit habe, die Menschen zu unterstützen, zu coachen, zu mentoren. Das ist mein Fokus. Ja. Und die freie Zeit, die dann da ist, die wird gefüllt mit Strategiethemen und langfristigen Arbeitsthemen.
Okay. Irgendwelche Praktiken übers Jahr oder so, die du machst? Nimmst du dir mal Wochen raus für Strategie? Machst du mal einen ganzen Yoga-Retreat anstatt der 20 Minuten oder solche Sachen?
Nee, das mache ich tatsächlich nicht, weil mir ist es ganz wichtig, dass die Dinge in den Alltag eingewoben sind. Nur okay. Das ist für mich nachhaltig. Ich bin auch überhaupt kein Freund von diesem Begriff Work-Life-Balance. Es hat die falsche Konnotation. Für mich ist es eine Fusion. Und mir ist es wichtig, dass mein Alltag so gestaltet ist, dass ich eine positive Energiebilanz habe als Mensch. Ja. Und das schaffe ich nur, indem ich die Dinge im Alltag so unterbringe. Ich würde mir nicht die Zeit rausnehmen wollen, 3 Tage ein ein Yoga-Retreat zu machen oder ein was auch immer. Ich möchte diese Zeit mit meiner Familie im Zweifelsfall dann verbringen. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, dass diese Dinge nachhaltig so in meinen Alltag verwoben sind, dass ich diese Dinge nicht brauche. Natürlich haben wir mit unserem Executive Team Strategieklausuren. Natürlich haben wir diese Dinge. Aber das sind jetzt, würde ich sagen, keine ritualisierten Dinge, die ich für mich mache.
Okay. Finde ich gute Antwort. Also ich meine, die Sachen in den Alltag zu integrieren, ist, glaube ich, sowieso ein guter Tipp, auch für jegliche andere Transformation, die im Unternehmen stattfindet. Ja, mega. Also wir sind schon fast am Ende. Ich habe noch zwei Fragen. Würdest du irgendwas anders machen, rückblickend bis jetzt? Also so Karriere, Werdegang technisch? Nicht alles.
ganz ehrlich, wenn ich auf Einzelebene gucke, auf die Detailebene, dann würde ich extrem viel anders machen. Jeden Tag, endlich den Tag mit einer Reflexion, wo ich zurückgucke und sage, ja, was ist richtig gut gelaufen, was hätte besser laufen können, warum. Die Liste ist immer sehr lang. Also ich bin da sehr selbstreflektiert im Sinne von, was hätte anders und besser laufen können. Das gibt es natürlich auch bei großen Dingen. Aber wenn ich jetzt so ich persönlich, und das ist eine Persönlichkeitssache, ich bin niemand, der zurückblickt mit Regret und sagt, oh, das hätte ich jetzt aber, das ist nicht meine Art. Damit kann ich nichts anfangen, weil es hilft ja nichts. Also natürlich, wenn ich zurückgucke, hätte ich Dinge vielleicht anders gemacht in meinem Leben, gesagt, oh, hier hätte es jetzt auch links gehen können, jetzt den Weg gehen können, aber dieser Gedankengang ist mir sehr, sehr fern, weil der bringt mich einfach nicht weiter.
Das ist doch eine gute Antwort. Was würdest du machen, wenn du nicht in der Geschäftswelt tätig wärst, Businesswelt, irgendwas, alles wäre verboten, du müsstest was ganz anderes machen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich wüsste auch diese Frage, die stelle ich mir so nicht. Also wenn ich mein Leben verändern möchte, dann mache ich das. Mhm. Wenn ich neue Dinge ausprobieren möchte, wenn ich mich da anderweitig entfalten möchte, siehe jetzt zum Beispiel die Aufsichtsratsmandate oder die Beiratstätigkeiten, wo ich nochmal einen anderen Impact leisten kann, dann setze ich diese Dinge um. Und wenn ich morgen aufwachen würde und merke, dieser Job, der ist nichts mehr für mich, der wird mich nicht mehr erfüllen, ich würde der Unternehmung nicht mehr gerecht werden oder wie auch immer, ich würde meiner Familie nicht mehr gerecht werden, dann würde ich auch hier eine Änderung einsetzen. Also so selbstwirksam sind wir, denke ich, dass wir uns verändern können. Deswegen stelle ich mir diese Frage so nicht.
Sehr gut. Gute Antwort. Du, herzlichen Dank, dass du dabei warst und dass du mitgemacht hast. Danke für die Offenheit und das war eine coole Story.
Ja, danke für die Einladung.
Schön, ja, wer jetzt noch dabei ist, der hat wie immer bis zum Schluss durchgehört. Ich hoffe, das machen die meisten Leute. Danke dafür auf jeden Fall. Wenn ihr Feedback habt für mich oder auch für Lennart, dann guckt doch mal unten in den Shownotes. Da findet ihr höchstwahrscheinlich unsere LinkedIn-Profile, könnt ihr uns kontaktieren. Man kann auch einzelne Episoden kommentieren. Gerade wenn ihr das jetzt hier gerade auf Spotify hört, dann geht das. Wenn ihr es auf Apple hört, könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne ein Abonnement oder eine Bewertung dalassen. In Form von Sternen und natürlich auch in Form von Text. Gerne auch Kritik. Ich versuche das natürlich immer einzubauen, was ihr mir durchsendet. Und diesen Podcast gibt es und wird es auch weiterhin geben, weil Atreus ihn präsentiert und sponsert. Ich selber bin natürlich auch in meiner Doppelrolle auch Direktor bei Atreus. Sprich, wenn ihr Themen bei euch im Unternehmen habt, die in einem interimistischen Zeitraum, also zeitlich begrenzt, abgearbeitet werden können, das können Linienmanagement-Themen sein. Ja, manchmal braucht man jemanden in der Linie auch nur für eine gewisse Zeit. Oder das können Transformationsprojekte sein, das können Programme sein, Multiprojekte sein. Dann kommt gerne mal auf mich zu. Wir finden oft eine Lösung bei euch im Unternehmen, manchmal auch dann im eigenen Netzwerk oder wir benutzen unseren Talentpool dafür. Den haben wir jetzt über die letzten 15 bis 20 Jahre sehr, sehr detailliert und sorgsam aufgebaut. Und da gibt es auch sehr viele sehr gute Interim-Manager und Managerinnen und die können euch sicherlich bei Post-Merger-Integration, M&A-Projekten, Systemeinführungen oder sogar ganzen Auf- und Umbau-Themen in einzelnen Abteilungen helfen. Operations machen wir auch gerade wieder sehr, sehr viel. Supply Chain. Kommt also gerne auf mich zu. Und Lennart, ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
Danke.